Wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns ja schon begrüßt und dann habe ich auch gedacht, man könnte das auch wieder gut im Kreis machen oder so. Oh, jetzt ist ja mal alle so schön da und jetzt bleiben wir jetzt auch erstmal da. Ne? Und ja, gerade ist mir wieder durch den Kopf gegangen, wie wunderschön das ist, dass wir zusammenkommen dürfen und wirklich Gott zu loben und zu preisen. Denn es ist richtig, dass wir Gott verehren, dass wir das ausdrücken dürfen in unseren Wünschen und Gebeten, in stillen Herzensgebeten, in lauten, ausgesprochenen Gebeten und in Liedern, die ihn loben, denn er hat Himmel und Erde gemacht, er hält doch alles zusammen, er wird viele erlösen, erretten, deinen Weg bereitet. Ich denke, das darf die ganze Menschheit eigentlich nicht vergessen, nicht auf Seite drängen, dass er es ist, der Herr ist. Und ein sehr guter, liebevoller, barmherziger Gott ist, der das Heil der Menschen, den Menschen anbietet und ermöglicht hat. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir singen dürfen und loben dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns diese reinen Herzen schenkst, dass du ja, uns rein machst, immer wieder neu, dass wir dir ehrlich und aufrichtig vor dir stehen oder auf Knien liegen dürfen. Denn du bist Gott, der alleine, der regiert und nach deiner Verheißung bist du eben auch mitten unter uns, unter dieser kleinen Schar, aber auch in der großen Schar, all der Menschen, die jetzt überall zusammenkommen und singen und beten und loben und preisen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass es ein kraftvolles Zeugnis sein möchte in dieser Welt, Herr, dass du noch weiter wirkst, wie du von Beginn an schon wirkst in dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, du hast uns dein Wort gegeben, dein heiliges Wort. Wir dürfen es in der Hand haben, wir dürfen es lesen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns ermöglichst, nicht nur den Buchstaben zu sehen, sondern den Geist, der dahinter steckt, die Idee, die du hast. Und so möchte ich dich auch bitten, dass du heute zu uns redest. Vielleicht durch die eine oder andere Stelle, durch einen Gedanken. Und uns dadurch auch wieder neu ausrichtest und immer wieder korrigierst und immer wieder in deine Richtung bringst. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, verlass du uns nicht und gib uns die Kraft, dir nachzufolgen und jetzt auf dich zu hören, dir zu hören, zuzuhören und stärke du uns. Amen. Um sehr bekannten, einfachen Texten heute ausgesucht, und zwar aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, haben wir schon, die Verse 12 bis 26. Das ist wahrscheinlich die Genfer, oder?
Ja,
ich habe jetzt hier die Elberfelder, ne? Ich lese mal jetzt von mir hier vor. Bei mir ist es überschrieben mit die zweite Predigt des Petrus. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber, was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Also wir wissen es, vorher war die Geschichte, ne, mit dem Lahmen, der vor der Tempeltür sitzt, jeden Tag dort bettelt und auf die Barmherzigkeit der Menschen angewiesen ist. Wir hatten eben keine besondere Sozialgesetzgebung damals, ne, sondern es war ja auch ein Auftrag Gottes, die Armen zu versorgen, die Kranken zu pflegen und so weiter. Das hat man wohl auch im Großen und Ganzen getan. So saß er dort immer lahm von Mutterleibe an. heißt es in der Schrift. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert habt und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und durch ihn bewirkte Glauben hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben, vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch verordneten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, ein Propheten wird euch Gott, der Herr, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und ihm deine Nachkommen werden gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von euren Bosheiten abwendet. Ich denke, dieser Text enthält so viele Gedanken, dass es sich wirklich lohnt, auch für euch, den vielleicht auch zu Hause nochmal weiterzulesen und diese Wort-für-Wort-Analyse, einfach wirklich ganz still zu sein. Was sind eigentlich die Worte, die mich besonders beeindrucken? Und genauso habe ich es eigentlich auch getan, so in den letzten Tagen so abgelesen und versuche jetzt zusammenzustellen, was mich beeindruckt hat. Zum Ersten, ganz einfach, haben wir doch hier einen Mann, der Petrus, der jetzt hier seine zweite bekannte Predigt hält. Wenige Tage zuvor war es ja so, dass sie sich verbarrikadiert haben, ne? In einer Wohnung und Angst hatten vor den, berechtigte Angst hatten, ja, vor den Obersten des Volkes, vor den Priestern, vor den hohen Priestern, vor den Pharisäern, vor den Sadduzäern, vor den Soldaten und den Tempelknechten, die es alle gab. Und diese Angst war völlig berechtigt. Ne? Wir wissen, dass gerade auch religiöse Menschen, streng religiöse Menschen oft besonders unbarmherzig sein können und besonders gnadenlos sein können. Und so sind sie auch mit Jesus umgegangen. Ne? Und die menschliche Reaktion ist total verständlich, dass man sich versteckt, dass man still wird und bloß lieber nichts sagt, bloß nicht auffallen und so weiter. Und jetzt hat sich ja was verändert. Nun gut, wir wissen, der Heilige Geist ist über die Jünger gekommen und hat sie verändert, hat sie völlig verändert. Jetzt steht doch hier ein Fischer, Die hohen Priester sagen selber, sie haben denken, das sind doch ungebildete Leute. Ne? Sie stehen jetzt hier und verkündigen eine Botschaft, und besonders die Botschaft von der Auferstehung. Und das hat sie unglaublich herausgefordert und geärgert. Und sie wollten nun unbedingt, dass diese Stimmen still werden. Und dieser Petrus steht vor den, ja, vor der ganzen Leitung des Volkes. Also in, was wird das jetzt übertragen? Hier in Deutschland für uns, in unserer Zeit, ne? Vor der gesamten Regierung, vor dem Kanzler, vor dem Präsidenten, vor den Leitern der Parteien, vor den Kirchenobersten, vor allen Leuten. Und dann steht dann da einer, der eigentlich vom Beruf her von mir aus Müllmann ist oder gar nichts ist oder gar keinen Beruf, und steht da und predigt eine und fordert sie total heraus. Predigt ihnen etwas, ich sag mal so direkt ins Gesicht, ihr seid Mörder. Aber ich biete euch an, im Namen Gottes, im Namen Jesu, Vergebung zu erlangen, tut Buße, kehrt um. Und ich meine, das ist auch wirklich diese Predigt, auch die erste Predigt des Petrus. Ich glaube, dass das wirklich die Predigten sind, die Gott uns als Beispiel gibt, was wir zu verkündigen haben. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, ja, das Evangelium. Predigt das Evangelium, das beinhaltet eben all das, was der Petrus hier predigt. Er predigt nämlich von Schuld und von Vergebung, vom Sterben und von Auferstehen. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund und ist in gewisser Weise, möchte ich sagen, fast rücksichtslos den Menschen gegenüber. Ich denke, manche Menschen würden es auch nie anders verstehen. Nun gut. Schauen wir noch mal ein bisschen präziser hinein. Wir haben eben als Vorgeschichte, wie unser lieber Wilfried das immer sagt, was ist vorher passiert und so. Ne? Ist auch immer wieder ganz enorm wichtig. Und nur dieser eine Gedanke von der Heilung. Heilung ist ja auch ein großes Thema. Seitdem ich also Christ bin, taucht dieser Begriff immer und immer und immer wieder auf. Jetzt gab es in Duisburg einen Heilungsgottesdienst von einem Propheten aus Afrika, so einem langen Bart und so. Na gut, ich habe ihn nicht gehört und weiß nicht und sage nicht dazu. Er verkündigt von Anfang an die Heilung. Wie war das jetzt hier bei Petrus? Ich glaube nicht, dass er rausgegangen ist, Petrus und Johannes und wer dabei war, und gesagt hat, so, jetzt gehen wir mal durch Jerusalem, ne, und wir heilen jetzt mal die Leute, die alle krank sind. Genauso wenig können wir heute ins Krankenhaus gehen und sagen, wir gehen jetzt von Zimmer zu Zimmer und ich heile jetzt einfach alle, die da geheilt werden sollen. Ich denke, dass Petrus und Johannes diesen Mann sehen und ergriffen werden. Von wem? Ja, von der Liebe Gottes, vom Heiligen Geist, dass sie jetzt sehen und vielleicht so etwas spüren in sich. Wir beten jetzt für diesen Mann. Die sind ja auch nicht hingegangen und sind durch Jerusalem gezogen und haben gesagt, so, wir heilen jetzt alle die. Da waren viele Kranke, ne? Auch in diesem Teich Bethesda hören wir ja immer. Überall, die Menschheit hatte immer damit viele Probleme. Es gibt immer viele Kranke. Nein, die sind nicht rumgezogen, um Kranke zu heilen. Sie haben jemanden getroffen, dort gesehen. Sie wurden von der Not gepackt, vom Heiligen Geist erfüllt. So, wir beten jetzt für dich in dieser Glaubensgewissheit, dass du aufstehst. Wir wissen, wir lesen auch von diesem Mann, dass er von Mutterleibe an lahm war. Ne? Also der ist noch nie in seinem Leben irgendwie einen Schritt gegangen. Ich habe schon Heilungen so im Internet und so weiter, gucke ich da mal an. Ja, dann ist da jemand im Rollstuhl und hinterher steht da auch und kann schon so ein bisschen. Ne? Hier ist einer, der ist noch nie im Leben gegangen. Wie soll der gehen können? Der hat doch gar keine Muskeln, der hat doch gar keine Bänder, der hat gar nichts, das geht nicht. Es geht doch durch eine wirklich, man muss sagen, diese Heilung ist mehr wie eine neue Schöpfung, ja. Es ist ein wirklich gewaltiges Wunder. Keine Kleinigkeit, nicht die Kopfschmerzen sind plötzlich weg und schlimme Gefühle sind gerade jetzt mal weggegangen und so weiter, sondern hier ist einer geheilt worden, der eigentlich nicht hätte geheilt werden können von keinem Menschen auf der Welt. Hier ist ein Mann geheilt worden, der noch nie im Leben gegangen ist und der dann aufgestanden ist und gegangen ist und Text vorher heißt es, er ist ja im Tempelgebiet, ist er rumgesprungen. Ne? Rumgehüpft, rumgesprungen vor lauter Freude. Ja, da können wir uns vorstellen, was da jetzt los war in Jerusalem. Ne? Dieser Mann, den jeder kannte, weil er an einem Tor zum Tempel gesessen hat, der jeden immer wieder gesehen haben. Und jetzt springt der im Tempel herum. Und was ist da geschehen? Und irgendwo begreift der Gläubige, die Juden waren ja schon gläubige Menschen und sie kannten Wunder und sie wussten viel von Gott. Hier ist ein Wunder Gottes geschehen. Nun, der erste Satz des Petrus, und das finde ich schon mal wieder wichtig: Männer von Israel, was verwundert ihr euch darüber und was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Das ist ein ganz großes, auch eine ganz große Bedeutung, dass sie sofort von sich selber wegweisen. Ich kann nicht heilen, Gott kann heilen. Er kann Menschen dazu benutzen. Und wenn jemand, sagen wir mal, vielleicht die Gabe der Heilung hat oder diesen Mut hat, für Menschen zu beten, wenn er es aufrichtig und ehrlich tut, dann wird er immer sagen, es ist nicht meine Kraft, sondern es ist Gott selbst. Ich lasse mich auch nicht dafür bezahlen. Ja? Sondern ich gebe dir das, was Gott uns gegeben hat, steh auf und gehe. Er weist weg von sich selbst. Und das ist ja auch richtig so. Gott ist der, der heilt. Durch den Petrus und wer noch bei ihm gewesen ist. Und dann sagt er, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, den Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt. Er betont zunächst mal hier, dass es der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch damals gewesen in Israel. Hier treten nicht Leute auf, die eine neue Religion gründen, ja? Sondern sie sind Juden und sie sind Juden geblieben und sie sind Juden, die ihren Messias erkannt haben, erkennen durften. Sie haben keine neue Religion, ne? Das Christentum ist im Grunde genommen keine neue Religion, sondern einfach nur, dass es Menschen sind, die den Christus erkennen durften und dem Christus nachfolgen, dem Christus zuhören. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wisst ihr, wo Abraham und seine Frau und Isaak und seine Frau und Jakob und seine Frau und auch der Josef, wo die beerdigt wurden? Ein Mamre, steht im Alten Testament, ne? Das ist heute im sogenannten Westjordanland, ja, eben nicht so direkt konkret zu Israel gehören. Ne? Genauso ist es ja auch mit dem Tempel, dem Tempelraum, der zum arabischen Raum in Israel gehört und von den Arabern auch verwaltet wird. Und wir wissen auch von den Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben haben, ja? Wer möchte, welche Verheißung?
Dass die Nachkommen so zahlreich sind, wie die Sand am Meer.
Erstmal die zahlreiche, nicht nur die von Isaak, sondern auch von Ismael, ja, der, ich sage jetzt mal, uneheliche Sohn oder der von der Magd. Ne? Alle werden zahlreich werden, das ist eine Sache. Das zweite ist, was hat er dem Abraham noch verheißen, dem Isaak und dem Jakob? Dieses Land, dem du wohnen wirst, in dem du jetzt wohnst hier, das vererbe ich euch zu einem ewigen Erbe. Ja? Und diese Stadt Jerusalem, die später David zur Hauptstadt machte, zur ewigen Stadt, in der Jesus Christus eines Tages auch regieren wird, 1000 Jahre. Und dort sitzen wird im Tempel und die ganze Welt wird kommen und um Rat fragen und Weisung aus Jerusalem, wir singen das manchmal, ne? Das sind Psalmen, ja, oder? Weisung wird ausgehen von Jerusalem. Eines Tages wird es dann auch das sich alles vollenden, so wie es Gott verheißen hat. Gott wird dafür sorgen, dass, ja, dass seine Verheißungen sich erfüllen in irgendeiner Form. Und Gott wird immer schon von Anfang an durch zwei Dinge, wir sind uns im Protestantismus eigentlich mal so bekannt, durch Gericht und Gnade. Ja? Er hat zwei Wege. Und wir sagen immer, reden immer von dem lieben Gott. Das ist eigentlich eine Legende, die Legende vom lieben Gott. Er ist ein liebender Gott und er möchte durch Gnade bewirken. Er möchte durch Erkenntnis, durch Bekenntnis, durch Umkehr, kann er die Menschen, den Menschen, wie es hier heißt, eine Erquickung schicken durch Jesus, durch den Heiland, ja, jedem Menschen. Und er wird es tun. Und wir werden es in unserer Zukunft erleben, dass all die Orte, all die Versprechen, dass sie zu dem Gebiet gehören, was er Abraham, Isaak und Jakob und diesem Volk, das er sich erwählt hat, dass es zu ihnen auch gehört. Er wird es tun. Also nochmal hier in der Gott unserer Väter, er hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, heißt es hier, das ist, glaube ich, in diesem Text auch, Knecht. Ne? Dieses Wort ist mir aufgefallen, der Knecht des Herrn, was ist das denn? Wovon redet er denn jetzt, der Petrus hier? Wir bezeichnen Jesus selten als Knecht, oder? Eigentlich gar nicht. Ne? Aber wieder so ein Phänomen, was jetzt hier durch die Bekehrung, durch die Geistestaufe, sage ich jetzt mal, die Pfingsten geschehen ist, der zitiert pausenlos alttestamentliche Texte, alttestamentliche Begriffe. Ja, er predigt ja zu Juden, er predigt ja zu Menschen, die die Bibel kennen. Wenn ich damals wie Paulus nach Athen komme und predige, ja, dem brauche ich nicht viel vom Alten Testament zu sagen, die kennen sie nicht. Ne? Aber hier haben wir einen Text, der eine Predigt, die an Juden gerichtet ist, die mit dem Alten Testament leben, die es kennen. Und da habe ich auch zwei Stellen ausgesucht, das heißt einfache Parallelstellen nur. Jesaja 42, Vers 1 vielleicht ganz kurz anschauen. Haben wir das auch?
Ja.
Ah ja. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen Recht kundtun. Also wir verstehen, wir haben hier Jesaja 700 Jahre vor Jesus. Von wem redet denn hier Jesaja hier?
Von Jesus.
Ja, wussten die aber nicht, ne?
Ich weiß.
Damals. Die waren immer, die Juden, sag ich mal, zum Teil ja bis heute noch, ne? Am Rätseln, wovon redet dieser Jesaja? Also die anderen Propheten auch alle. Ne? Und er bezeichnet ihn hier als Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Den Text kennen wir doch aus dem Neuen Testament. Ne? Schon in der Geburtsgeschichte heißt es auch, den Menschen meines Wohlgefallens. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, und er hat ein besonderes Wohlgefallen hier an einem Menschen. Er hat seinen Geist auf ihn gelegt und er wird den Nationen, der ganzen Welt, das Recht kundtun. Ja, die haben damals natürlich gerätselt und hatten diesen Text hier. Für uns ist das immer, glaube ich, dann ganz schnell zu erkennen. Oh ja, ja, kennen wir, wissen wir. Jesus wird den ganzen Nationen, da sind wir wieder beim tausendjährigen Reich, ne? Aber auch in unserer Zeit, durch die Gemeinde natürlich, das Recht kundtun, Gottes Recht, nicht das Menschenrecht. Wir wissen, dass mit der Rechtsprechung, möchte man gar nicht drüber reden, hier, gerade auch in Deutschland, ich glaube, dass man da so in manchen Sachen sich ganz schön verirrt hat, dass man manche Gewalttaten und Straftaten als unheimlich, ja, wenn du dem Geld, ich sage jetzt mal ganz konkret, wenn du dem Staat Geld schuldest, ne, dann sind die ganz schön schnell da, um das von dir einzufordern. Aber wenn, da werden Menschen getötet und gequält oder was, also findet man also offensichtlich ganz oft immer wieder Begründungen wie, der konnte ja gar nicht anders und so. Wollen wir nicht drauf eingehen oder so. Gottes Recht ist Gottes Recht und er richtet gerecht. Also der Knecht Gottes, ein Begriff aus dem Jesaja. Ich habe noch eine zweite Stelle hier. Jesaja 53, ich glaube, da habe ich 10 bis 12. 10 bis 12, ne? Also, können Sie doch von dem Text hier lesen. Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, und er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Also diese Sprache, die ist uns, auch uns noch ein bisschen ungewöhnlich, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Und das Wohlgefallen Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Wieder ist es so, wir lesen den Text heute und wissen sofort, worum es geht. Und 700 Jahre vor Jesus sitzen die Juden da, die gläubigen Menschen, und fragen sich, was bedeutet das? Von wem redet er? Ihnen ist eigentlich klar, dass Gott eines Tages einen Mann, einen Menschen erwählt, wie, wir haben es im Text gelesen, wie Moses schon gepredigt hat, ne? Ich werde einen Propheten senden und ihn dem hört und gehorcht und hört in allem, was er sagt. Und hier lesen wir auch, ich möchte auf diesen Text nicht reingehen, die sagen, kann man zu Hause vielleicht auch nochmal nachlesen. Es ist einfach wunderbar, wenn in diesen alten Texten hier bei Jesaja eigentlich so deutlich von Jesus die Rede ist. Und da fragt man sich eigentlich, warum konnten damals die hohen Priester und all diese Gelehrten das nicht erkennen? Sie haben es nicht erkannt. Weil sie eigentlich, letztendlich muss man sagen, nicht diese Größe hatten, ihre Knie zu beugen vor Jesus. Denn ich brauche den Geist Gottes, ich brauche den Heiligen Geist, um solche Texte zu verstehen, um solche Texte zu akzeptieren. Glücklicherweise hat man ja diese Jesaja-Rolle gefunden, eine komplette Jesaja-Rolle, die anzuordnen ist im Jahr, so aus dem Jahr 200 vor Jesus. Und damit ist eigentlich auch bewiesen, dass das echt ist. Ne? Denn man hat oft genug behauptet, ja, Jesaja, der kannte die Jesus-Geschichten oder derjenige, der das geschrieben hat, und zwar nach Jesus. Ne? Und dann hat das alles wunderbar gepasst. Nee, das ist bewiesen, dass das echte Prophetien sind. Echte Prophetien, von denen wir in der Bibel Hunderte und Aberhunderte haben. Im Alten Testament, nicht nur auf Jesus hin, aber insbesondere geht es immer um das Heil und um Jesus, aber auch um die Endzeit, um das tausendjährige Reich, um die Ewigkeit. Alles, alles, alles wird im Alten und im Neuen Testament prophezeit. Nur ein Satz noch dazu, im Koran gibt es nicht eine einzige Prophetie. Die Bibel ist ein prophetisches Buch von der ersten bis zur letzten Seite. Nun gut, ich werde mit dem Text nie durchkommen, wenn ich so weitermache. Und den habt ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet. Ja, das ist knallhart, was der Mann jetzt hier macht. Ne? Der guckt die genau an und sagt, du warst das. Du hast geglaubt. Du hast das gemacht. Aber nicht, um sie zu erniedrigen. Sondern er spricht dann gleich ganz kurze Zeit später davon. Nun bringt das alles vor Jesus. Er ist doch euer Erlöser, er ist doch unser aller Befreier. Er steht vor diesen Menschen, vor denen der Tage vorher vor Angst gezittert haben, dass sie ihn umbringen, und jetzt war es ihm egal. Er muss es sagen, ja, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihm Gott offenbart, was er hier zu predigen hat. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Und den haben sie auch gekriegt, den Barabbas. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Wieder zwei Gedanken. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, vor dem wir Zeugen sind. Ja, zunächst einmal, ja, Christen sollen nicht irgendwie weise rumpredigen, sondern sie sollen Zeugnis ablegen. Ne? Und das würde mich immer freuen, wenn ich sehe so oft, nicht so oft, ich lese Blätter ja immer im Internet so ein bisschen rum, so Straßenprediger hier auch, in, also in Deutschland, die immer wieder auftreten und dann, ich weiß nicht, was alles immer predigen. Ne? Ich würde mir wünschen, ich stelle mir das so vor, wenn ich ein Straßenprediger wäre oder so, dass ich vielleicht als erstes mal sagen, ich stehe hier, weil ich Jesus Christus bezeugen möchte. Ich bin ein Zeuge davon, wer Jesus Christus ist, denn ich habe ihn erlebt. Er hat mich erlöst, er hat mich befreit, er hat mir ewiges Leben geschenkt. Ja, und nicht irgendwelches Zeug, was ihr alles Böses getan habt, wie schlimm das alles ist in dieser ganzen Welt, ist es ist ja auch. Aber wir sollen Jesus zunächst mal Jesus Christus bezeugen. Aber wir dürfen den Menschen auch sagen, und wenn ihr so weitermacht, ne, mit eurer Gottlosigkeit, dann wird es nicht gut ausgehen in euch. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Was mir jetzt ganz, ich stelle mir das ja mal konkret so ein bisschen vor, ne? Wie der da predigt und wie das auch vorher so geschehen ist, vor Pilatus, ne? Wo sie dann geschrien haben und gebrüllt haben, Barabbas, wir wollen Jesus sehen, Barabbas oder so. Ne? Jetzt sind aber hier ganz viele Juden, die können doch richtig gut sagen, ich war doch gar nicht dabei, ich habe das gar nicht gemacht, ich war das nicht. Ne? Aber er nimmt keinen hiervon aus. Ihr wart es alle. Keiner hat sich hier für Jesus eingesetzt. Und ich denke, das sollte uns herausfordern, auch zu besonderem Mut in unserem Leben, da, wo es wirklich mal dran ist, dass wir uns auch ganz, ganz, ganz konkret zu Jesus bekennen und auch ganz konkret von der Schuld, von unserer aller Schuld zu reden. Ab Vers 17, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Ah, er wird ein bisschen barmherzig, ne? Das stimmt ja auch. Die haben es nicht erkannt, sie haben es nicht gewusst. Viele dieser Sünden und falsche Einstellungen und so weiter tun die Menschen, weil sie es nicht besser wissen. In Unwissenheit. Also er ist nicht so der sagt, der jetzt hier total verdammt, sondern eben auch Verständnis hat und zeigt, ja, ihr konntet nicht anders, ihr wusstet es nicht anders, ihr habt es nicht kapiert. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Munde der Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Würde ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, er geht wieder auf diese alttestamentlichen Texte ein, die wir ja auch gelesen haben von Jesaja. Es ist alles verkündigt worden vorher. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen. Auch diese Betonung, eure Sünden, die werdet ihr nicht abarbeiten müssen, nicht abbezahlen müssen, und das geht auch nicht, sondern sie werden vergeben. Oder wir werden sie nie los. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, ist es nicht nur so, dass die Sünden vergeben werden, wie wir es auch immer wieder feiern hier im Abendmahl und so weiter, sondern Gott tut uns auch Gutes. Der Segen Gottes kann uns ganz anders erreichen, als wenn wir eben nicht gläubig werden. Er segnet alle Menschen mit Sonnenschein, mit Regen, mit vielen guten Sachen. Ja? Aber Gott tut seinen Kindern, die ihn bitten, auch immer wieder besondere Geschenk. Ich glaube, das können wir doch irgendwo alle vielleicht bezeugen. Den musste freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Die Wiederherstellung aller Dinge. Ich gehe nicht drauf ein, es ist ein großes Thema. Eines Tages wird alles, die Bibel sagt ja, Himmel und Erde werden vergehen. Und er schafft einen ganz neuen Himmel und eine ganz neue Erde, in dem die Bekehrten, die Erretteten leben dürfen. Mose hat schon gesagt, ein Propheten, schon erwähnt, ja, wird euch Gott der Herr aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, und auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Liebe Geschwister, den Gedanken muss ich jetzt auch noch wiederbringen. Die Legende vom lieben Gott, die stimmt nicht. Gott ist ein Gott, der durch Gnade viel bewirkt, aber auch durch Gericht. Immer, er hat immer auch durch Gerichte gewirkt. Und insbesondere gingen schlimme Gerichte über sein auserwähltes Volk, ja, von dem er ja auch geschrieben steht, ihr seid nicht die Besten, ihr seid die Halsstarksten von allen. Und das lesen wir im ganzen Alten Testament ganz konkret, wie oft sie Gott verraten haben, verlassen haben, sich anderen Göttern zugewandt haben und wie oft sie durch Gericht bestraft wurden, und zwar hart bestraft wurden, mit Tod, mit Kriegen, mit Hunger, mit Krankheiten. Und erzählt mir bitte nicht, dass Gott das heute nicht mehr tut. Auch im letzten Gericht wird es so sein, dass viele Menschen vor ihm keinen Bestand haben. Sie können keinen Bestand haben, wer nicht die Vergebung durch das Blut und durch den Leib Jesu Christi empfangen hat oder geschenkt bekommen hat. Wer sich nicht die Knie beugt vor dem Herrn der Welt, der sein Leben hingegeben hat und es ist beides wahr. Gott erlöst und errettet viele. Und darüber sprechen wir ganz oft. Ne? Über die Gerichte Gottes, über diese ganze Welt, über die ganze Menschheit, mag man nicht allzu gerne hören, mag man vielleicht auch nicht allzu gerne predigen, aber es ist wahr. Es ist wahr. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Gericht halten, heißt es auch. Und es heißt an einer Stelle, mit eisernem Stabe heißt es an einer Stelle, ja. Wird er Gericht üben über diejenigen, die eben Täter geworden sind und keine Vergebung empfangen haben. Lass uns jetzt einfach hier zusammenkommen zum Abendmahl und in aller Demütigkeit und Kleinheit Jesus danken für das, was er getan hat, dass er uns nämlich erlöst hat, was wir gar nicht tun können und konnten. Und ich spreche ein Gebet mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen. Irgendwo in unserem Leben bist du uns erschienen, bist du uns begegnet. Und ich möchte dich bitten, dass du nach deiner großen Gnade weiterhin an uns wirkst. Dass du aus uns auch Jünger und Nachfolger machst, die mutig sind, das Evangelium zu predigen. Mutig sind, Menschen zuzusagen, komm, lass uns beten. Lass uns dein Leben vor Gott bringen, lass uns vielleicht auch deine Krankheit nennen, und ich möchte dir danken, dass wir das alles tun dürfen, wie Petrus das hier getan hat. Ich möchte dir danken, dass wir so begnadigt wurden, ja, mit ewigem Leben, wie du sagst, mit einer Zukunft bei dir. So danken wir dir, dass du ans dieses Kreuz gegangen bist und dein Blut vergossen hast, dass es geflossen ist für uns, für so viele, für die vielen, die du erlöst hast, schon längst aus den Menschen. Und dass so dein Leib, dass er so zerbrochen wurde und so gequält wurde. Und ja, du bist der Knecht Gottes, der sich so diese Knechtsgestalt angenommen hat, und wie es verheißen war, wie es prophezeit war. Du hast dein Leben dahin gegeben für das Leben für uns. So danke dir, dass wir Brot und Wein zu uns nehmen dürfen, im Gedenken daran, was du getan hast.